Ja, von mir ein herzliches Guten Morgen, und Ostern ist ja ein Fest der Freude, ja, so wie es in den Liedern, wo wir gesehen, gehört, gesungen haben, wo die Osterfreude rauskommen soll. Der Herr ist auferstanden, Jesus Christus lebt. Aber ja, erreicht diese Osterfreude denn auch immer tatsächlich so unsere Seele? Wie helfen wir unserem Herzen, diesen unglaublichen Umschwung zu erfassen von der stillen Betrachtung des Gekreuzigten am Karfreitag jetzt hin zur überschwänglichen Jubel des Auferstandenen heute am Ostersonntag? Ich denke, das ist ja manchmal für die Seele und für das Herz ja gar nicht immer so einfach. Ja? Besonders in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir leben. Mit seinen Kriegen, mit seinen Krisen und mit seinen Konflikten. Ostern sagt, das Dunkel, das bleibt nicht. Gott hat Jesus das neue Leben geschenkt, damit wir leben können. Und so ist es ja auch dieses Jahr wieder Ostern geworden. Gott sei Dank, kann man sagen. Und wir sind dabei. Gott sei Dank. Kann man sagen. Ja, wirklich aus tiefstem Herzen, Gott sei dafür Dank. Denn im wahrsten Sinne des Wortes geht es ja in der Osterbotschaft um Leben und Tod. Die Hoffnung auf Gottes Kraft in diesem Leben und ja darüber hinaus bis in Ewigkeit. Ostern bedeutet, wir haben eine Ewigkeitserwartung, wir haben eine Ewigkeitshoffnung. Und als Bibeltext für diese Osterpredigt heute Morgen lese ich aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 19 bis 28 nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der Christus, der zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter der Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Ostern bedeutet, Jesus Christus ist am dritten Tag nach seiner Kreuzigung auferstanden. Am dritten Tag darum, weil ja nach hebräischer Zählweise der Tag der Kreuzigung mitgezählt wird. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und starb, auferweckt. Jesus hat damit den Tod überwunden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. So lautet das älteste urchristliche Bekenntnis des Osterglaubens. Und Paulus denkt im 1. Korintherbrief darüber nach und leitet viel daraus ab. Man muss sich das so vorstellen, dass Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Korinth schreiben muss, weil dort Ostern in Frage gestellt wird. Nicht von den Heiden, sondern von Menschen in der Gemeinde. In Korinth gab es wegen der Frage nach der Auferstehung der Toten Unstimmigkeiten und Irritationen. Zentral ist für Paulus die Frage in 1. Korinther 15, 12. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Was hinter dieser Frage steckte, kann nur vermutet werden. Waren die Korinther der Ansicht, dass mit dem Tod alles vorbei sei? Oder dachten sie, dass die Auferstehung bereits im Hier und Jetzt geschehe oder überhaupt nicht stattfindet? Die weiteren Verse von 1. Korinther 15 zeigen jedenfalls, dass den Korinthern als griechisch denkende Menschen eine Auferstehung des Leibes nur sehr schwer verständlich gemacht werden konnte, da sie wohl in ihrer religiösen Anschauung von der Unsterblichkeit der Seele ausging. In ihrem Denken hatten sie Schwierigkeiten, mit der Auferstehung der Toten zu rechnen. Sie bestritten, dass Jesus wirklich und leibhaftig auferstanden sei. Sie bestritten, dass wir auf so etwas wie unsere Auferstehung nach dem Tod hoffen dürfen. Sie bestritten, dass das erste Osterfest und jedes persönliche Osterfest stattgefunden hat. Und bei Paulus läuten da nicht alle Alarmglocken. Und dabei wird er dann natürlich auch sehr grundsätzlich. An Ostern, so schärft er den Korinthern ein, an Ostern hängt alles. Mit dem Auferstehungsglauben steht und fällt unser christlicher Glaube. Ohne den Glauben an Jesu Auferstehung ist unser Glaube nichts wert. Ohne sein Kreuz und Leiden auf Golgatha und ohne seine Auferstehung ist christlicher Glaube nicht denkbar. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist von Gott auferweckt worden. Was meinen wir als Christen damit? Wir meinen damit jedenfalls zweierlei nicht. Wir meinen nicht, dass er bloß scheintot oder im Koma war und nun wieder zu sich gekommen ist. So etwas gibt es schon, aber das ist keine Auferstehung. Wir meinen auch nicht, dass Jesus zwar tot war, dass er aber wieder ins Leben zurückgekehrt ist, so wie das von mehreren Menschen im Alten und im Neuen Testament erzählt wird. Aber die hatten alle den Tod ja dann noch erneut vor sich. Deren Leben war um eine kleinere oder größere Spanne verlängert worden. Aber sie waren nicht auferstanden von den Toten in dem Sinne, dass sie durch den Tod hindurchgegangen waren, ihn überwunden und hinter sich gelassen haben. Aber genau das besagt ja das Osterbekenntnis. Ostern ist kein Rückgängigmachen, sondern ein darüber hinaus gelangen. Es besagt, dass Jesus den Tod überwunden hat, indem er durch den Tod hindurch eingegangen ist in die Wirklichkeit Gottes selbst. Und damit ist der Tod nicht mehr ein Endpunkt, ein letzter Abgrund oder eine ultimative Auslöschung, sondern ein Übergang, ein Durchgang in das unvergängliche, ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Und das alles gilt nicht nur für Jesus selbst, sondern er ist der Erstling, der die Menschen, die vertrauensvoll oder verzweifelt an ihm hängen, durch den Tod mitnimmt und hindurchzieht ins ewige Leben hinein. Nach christlichem Verständnis ist der Tod für diejenigen, die an Jesus glauben, wie ein Durchgang hinein in die Ewigkeit, hinein in Gottes Fülle, den Raum seiner unendlichen Liebe, seines Lichts und seiner Herrlichkeit. Ist Jesus von den Toten auferstanden, dann ist alles wahr und gültig, wovon wir als Christen reden. Dann lebt Jesus und wir können ihn im Gebet anrufen. Dann lebt Jesus und er, der den Tod bezwang, hat Mittel und Wege, uns beizustehen. Dann lebt Jesus und sein Weg von der Krippe bis zum Kreuz war nicht vergeblich. Dann ist alles bestätigt, was uns versprochen wurde. Unsere Schuld ist vergeben, unser Leben geborgen, der Herr bei uns immer und überall. Unsere Zukunft ist in guten Händen. Denn dann lebt Jesus, er tut, was er immer tat. Er nimmt uns an und trägt uns in großer Geduld. Er ruft uns, erklärt uns das Leben und lässt uns teilhaben an seiner Mission. Dann lebt Jesus und dann ist er weiter unterwegs, diese Welt neu zu machen. Das alles gilt, wenn Jesus auferstanden ist. An Ostern hängt alles. Ist aber Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann ist unser ganzer Glaube Dummheit. Dann ist das ganze Christentum sinnlos. Ist Jesus tot? An wen wollt ihr euch denn dann im Gebet wenden? Ist Jesus tot? Dann ist das Kreuz nichts anderes als eine furchtbare Niederlage, ein endgültiges Scheitern, ein Nein Gottes zu allem, was Jesus tat. Ist Jesus tot? Dann kann er uns auch nicht beistehen. Dann hofft bloß nicht auf ein gutes Ende und ein Leben in Ewigkeit. Dann vertraut auch nicht auf seine Worte. Er kann uns das Leben nicht erklären. Seine Weisungen sind durchkreuzt. Seine Mission ist gescheitert. Doch alles ist die traurige Wahrheit, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Denn an Ostern hängt ja alles. Kein Christentum ohne den auferstandenen Jesus. Paulus denkt da ganz radikal. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles vergeblich. Nun aber, und da setzt er seinen Widerspruch ein, ist Jesus auferstanden von den Toten. Er lebt wahrhaftig. Wenn er aber auferstanden ist, ist nichts mehr vergeblich. Dann sind wir nicht die Elendsten unter allen Menschen. Dann ist nichts umsonst. Dann ist auch alle unsere Mühe nicht vergeblich. Der Einsatz von Zeit, Kraft und Geld. Die Mühen. Nichts ist vergeblich, wenn Jesus lebt. Denn dann gehen wir nicht auf das Ende zu, auf ein Loch in der Erde, auch nicht auf Feuer und Asche, sondern wir gehen zu auf unser Ostern. Paulus zeigt uns unseren Platz in der Ostergeschichte. Dazu nutzt Paulus zwei große Bilder aus der Bibel. Das Bild vom Erstling, der ersten Frucht bei der Ernte, und das Bild von Adam, dessen Tat und Schicksal unsere Tat und unser Schicksal wurde. Jesus ist der Erstling, der Erste, den Gott auferweckt hat. In Israel gibt es einen Moment, auf den alle warten. Auf den Moment, wenn Feld und Garten die ersten Früchte hervorbringen. Die ersten Oliven, die ersten Weintrauben, das erste Getreide. Und es war eine heilige Pflicht, diese ersten Früchte Gott zum Dank zu opfern. Aber es war mehr als das. An der guten Ernte hing ja alles. Das Überleben, das Gedeihen, ob es ein gutes oder ein schlimmes Jahr würde. Alles hing an der Ernte. Wenn nun die ersten Früchte zu sehen waren, war es wie ein großes Versprechen. Es wird eine Ernte geben. Es wird genug geben für alle, um satt zu werden. Die Erstlinge sind ein Versprechen auf mehr, auf genug, auf alles. Jesus ist der Erstling, sagt Paulus. Und das ist kein privater Triumph, das ist ein Anfang. Und dieser Anfang ist ein Versprechen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und ihr, die ihr glaubt und in die Gemeinschaft mit Jesus hineingetauft seid, ihr werdet ebenso auferstehen. Ihr werdet ebenso leben. Jesus ist der Erstling. Und das andere Bild, Adam und Christus. Da blättert der Paulus weit zurück in seiner heiligen Schrift. Zu den Anfängen, zu Adam und Eva, zu ihrem fatalen Misstrauen und ihr ihrer folgenschweren Tat. Sie mussten fort aus der Nähe Gottes und ihr Schicksal wurde das Schicksal aller Adams Söhne und Evas Töchter. Fern von Gott erst sie, dann wir alle. Dem Tode geweiht erst sie, dann wir alle. Ohne Hoffnung auf mehr als ein kurzes, schweres Leben. Erst sie, dann wir alle. Generation für Generation wiederholt sich diese alte, traurige Geschichte. So schreibt Paulus in Römer 5, 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir können uns also nicht auf eine Erbsünde berufen, sondern müssen erkennen, Adam in seinem Sündigen ist das Urbild des Menschen. Wie Adam, so handeln wir alle. Noch deutlicher sagt es Paulus in Römer 6, 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott nimmt das Sühnopfer Jesu, seines Sohnes, das er ja geplant und in Tat umgesetzt hat, und indem er seine Gerechtigkeit dann auch durchgesetzt hat, und rechnet diese Gerechtigkeit dann allen zu, die an Jesus Christus glauben. Heutzutage denken wir bei dem Begriff Sühne vorrangig an Wiedergutmachung im Sinne von Ausgleichsleistung, Strafe und Buße. Die biblische, das heißt auch die alttestamentliche Rede von der Sühne meint im Gegensatz dazu das Ereignis der Vergebung und Versöhnung, der Heiligen und Neuschöpfung des Menschen durch Gott selbst. Sühne bezeichnet die heilvolle Wiederherstellung der Gemeinschaft und die Neueröffnung der Gottesbeziehung. Sühne ist so verstanden nicht strafleitend, sondern die Gabe des neuen Lebens, jenseits der todbringenden Trennung. In Jesus Christus, also aufgrund seiner Stellvertretung und in seiner Gemeinschaft, können die an ihn Glaubenden gewiss sein, dass sie nichts und niemand mehr von Gottes Liebe trennen kann. So sagt es Paulus in Römer 3, 28. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistung, wie das Gesetz sie fordert. Die Gerechtigkeit Jesu wird uns zugerechnet. Paulus sagt, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Römer 5, 18 und 19. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Aber nun ist Jesus auferstanden. Und nun beginnt eine neue Geschichte. Wie die Adamskinder alle Anteil haben an der Adamsgeschichte und dem Adamstod, so haben sie, die zu Jesus Christus gehören, Anteil an der Christusgeschichte und der Christusauferstehung. Was qualifiziert uns dazu? Sind wir besser als Adam und Söhne oder Eva und Töchter? Nein, keineswegs. Nichts qualifiziert uns dazu. Nichts können wir anbieten. Nichts wird von uns gefordert. Nur das, zu Jesus gehören, ihm vertrauen. Und dann ist es so, wie bei in einer Reihe aufgestellten Dominosteinen. Fällt der erste Stein, so hat er so viel Kraft und Dynamik, dass ein Stein nach dem anderen fällt. Ganz in schöner Ordnung. Erst der erste, von dem alles ausgeht, dann alle anderen. Aber natürlich gilt das nur für die Dominosteine, welche auch in der Reihe stehen. Ein einzelner Dominostein außerhalb der Reihe wird deshalb nicht umfallen. Was ich damit sagen will, wer Jesus nicht als seinen Herrn angenommen hat, ist nicht mit dabei in Gottes zukünftiger Herrlichkeit. Jesus ist, so sagt es Paulus, der Erstling unter den Entschlafenen, der erste Dominostein. Weil er auferstanden ist, kommen wir alle, die wir zu Jesus gehören, dann hinterher. Ostern ist also noch gar nicht zu Ende. Es macht nur mal kurz Pause. Ostern ist erst dann zu Ende, wenn wir in der großen Osterparade im Himmel hinter Jesus herziehen. Weil der Erstling durch ist, kommen die zu ihm gehören, dann auch alle hinterher. Martin Luther hat das einmal als das Herzstück seines Glaubens bezeichnet, dass er ganz unverdient wird dabei sein dürfen. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte, Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch vor ihm. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Die Auferstehungsbotschaft des Neuen Testaments passt in seiner Fülle nicht in die Begrenztheit unseres Denkens hinein. Sie sprengt alle menschlichen Erklärungsversuche. Sie ist eigentlich ein unbegreifliches Geschehen, ein Wunder und ein Geheimnis Gottes, das allen menschlichen Erfahrungen entgegensteht. Darin sind wir uns mit den ersten Christen einig. Wir können nur glauben im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus, der uns Zukunft eröffnet, unser Leben zu gestalten. Am Auferstehungsmorgen hat uns Gott gezeigt, dass er wirklich Macht hat, auch über den Tod hinaus. Am Auferstehungsmorgen hat uns Gott gezeigt, dass er über den Tod hinaus für uns da ist. Und dieses ist mehr, als sich nur an gute Beispiele zu halten oder gute Taten nachzueifern. So gut und so wichtig es sicherlich ist, Nächstenliebe zu üben, sich für Gerechtigkeit und gerechte Verhältnisse auf dieser Welt einzusetzen, das allein ist jedoch nicht alles. Es geht in unserem Glauben nicht darum, dass wir hier und da besser durchs Leben kommen. Es geht nicht um ein Wohlfühlevangelium. Es geht darum, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, dass wir hier und jetzt schon aus der Kraft des Auferstandenen befähigt werden, unseren Alltag aufgrund dieser Auferstehungshoffnung zu leben und dann auch zu gestalten. Durch Jesu Auferstehung triumphiert Gott über den Tod. Er durchbricht damit die Grenze, die für uns unüberwindbar scheint. Damit übergibt der Vater seinem Sohn die Herrschaft über die ganze Welt, weil er ihm alles, was uns lebenswichtig ist, unterworfen hat. Für Paulus ist die entscheidende Frage, wem wir uns im Leben und Sterben anvertrauen. Und seine Antwort an die Korinther und damit auch an uns lautet eindeutig: dem auferstandenen Herrn Jesus Christus allein. Auf ihn dürfen wir unsere Hoffnung setzen. Ostern ist das Fest des Glaubens, an dem sich unsere Zukunft entscheidet. Ostern ist der Anfang vom Ende des Todes. Das ist die Freudenbotschaft dieses Tages. Im Glauben beginnt für uns die neue Welt, die Gemeinschaft mit Gott, die in Ewigkeit bleiben soll, schon hier und jetzt. Gleichzeitig sind wir aber noch der alten Welt, ihren Gesetzen und Versuchungen unterworfen. Paulus sagt aber auch an zahlreichen Stellen, dass wir das neue Leben schon empfangen haben, also gegenwärtig in ihm stehen. Vielleicht erinnern wir uns an seine schöne Aussage in 2. Korinther 5,17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Unser Hoffen jetzt und der Glaube an das Leben nach dem Tod sind durch den auferstandenen Jesus aneinander gebunden und aufeinander bezogen. Unser Hoffen für das Leben vor dem Tod kann nicht gegen das Hoffen auf eine bleibende Zukunft bei Gott nach dem Tod ausgespielt werden. Wir bleiben weiter Angst, Gewalt und Tod ausgesetzt. Der Tod als letzter Feind ist noch nicht vernichtet. Menschen finden weiterhin den Tod. Aber wir können gegen die Macht des Todes angehen und Schritte des Friedens, der Versöhnung und der Gerechtigkeit wagen. Wir werden damit nicht gleich die ganze Welt verändern, aber wir bewirken etwas, weil in uns der Auferstandene selbst lebt und wirkt. Paulus mutet uns das schon jetzt und das noch nicht des neuen Lebens zusammenzudenken. Dennoch ist es nicht vorbei. Noch müssen wir rufen, dein Reich komme, wie wir es gerade eben gebetet haben. Noch gibt es all dieses Furchtbare und Schlimme. Noch ist mancher Kampf mühsam, manche Hilfe unbeholfen und mancher Sieg unvollkommen. Und noch dauert es. Aber es ist schon entschieden. Auch das Böse kann sich Jesu Kontrolle nicht entziehen, kann nicht dauerhaft toben. Der Sieger steht fest. Ostern ist der Anfang. Aber was Ostern begann, wird am Ende siegen. Jesus Christus ist unterwegs bis zum großen Endspiel, bis der Tod endgültig abdankt. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.